Dies ist der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und leben bei Insanto Seniorenresidenzen. Wir geben der Pflege eine Stimme.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leben und Arbeiten bei Insanto. Wir sprechen heute über das Leben in einer Seniorenresidenz und dazu haben wir zwei Gäste im Studio. Zum einen den Ihnen bekannten Gastgeber, Geschäftsführer Jan Kaiser und die Qualitätsmanagerin Anja John. Herzlich willkommen, lieber Herr Kaiser, herzlich willkommen, liebe Anja.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, schön wieder hier sein zu können.
Hallo Birgit, schön dich heute hier zu sehen und zu hören.
Und das muss man jetzt für die Hörer vielleicht mal kurz erklären, warum die Anja und ich uns duzen. Wir sind quasi Nachbarinnen. Wir leben im Reiterland am schönen Emsdollard, quasi Dorf an Dorf. Und da kann das halt schon mal so passieren, dass man sich öfter sieht und weniger hört. Und heute hören wir uns einmal. Also spannende Erfahrung. Let's go! Lieber Herr Kaiser, wir fangen trotzdem mit Ihnen an. Sie sind unseren Hörern ja, wie gesagt, schon bekannt. Und jetzt möchten wir uns ja mal in die Rolle von Menschen versetzen, die sich darüber Gedanken machen, gehe ich in eine Seniorenresidenz oder auch die von Angehörigen, die darüber nachdenken, Mensch, wann ist denn eigentlich so der richtige Zeitpunkt für meine Eltern, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht auch für mich. Und diesen Schritt, den möchten wir jetzt gerne mal so als erstes im Podcast beleuchten. Daher direkt mal meine Frage an Sie. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn ich in die Situation komme, dass ich mir Gedanken darüber mache, ist ein Umzug in eine Seniorenresidenz das Richtige für mich?
Also erstmal, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann ist dann der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also spätestens dann, wenn man darüber nachdenkt, wann oder wie oder welches Lebensmodell ich gerne für mich dann wählen möchte, ob ich das alleine in der Residenz haben will oder in einem Generationenhaus oder mit Freunden, egal welches Modell man wählt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann ist dann der richtige Zeitpunkt dazu, sich einmal Gedanken dazu zu machen und aber auch gleichzeitig dann das anzuschieben, weil das geht auch nicht von heute auf morgen. Also wenn man selbstbestimmt entscheiden möchte, dann dauert das auch eine Weile, bis man das so umgesetzt hat.
Also wir hatten ja in der ersten Folge schon mal von meiner lieben Oma gesprochen und der Tante Agnes, die also Jahre bevor das überhaupt bei denen relevant war, hatten die sich schon einschreiben lassen in einer Seniorenresidenz und haben gesagt, wir haben alles geregelt, wir gehen wenn da und dahin. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, man soll es dann machen, wenn man darüber nachdenkt und sich Gedanken macht, dann muss ich sagen, dann müsste mein gesamter Freundeskreis jetzt loslegen, denn ich habe das Gefühl, ich bin 58 für die Hörer, und mein halber Bekanntenkreis redet gerade über Altersteilzeit und dann im Rahmen dessen auch darüber, wie geht's denn eigentlich weiter, wo wollen wir leben und wie wollen wir leben. Ist das jetzt schon der richtige Punkt?
Genau.
Ist nicht Ihr Ernst, das möchte ich nicht hören.
Natürlich. Frau Eschbach, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Das heißt ja nicht, also das sind ja zwei verschiedene Modelle, die Sie da gerade angesprochen haben. Sie haben ja einmal von Ihrer Tante erzählt, von der Tante Agnes, die sich dafür entschieden hat, mit ihrem Ehepartner in einer Senioreneinrichtung unterzukommen halt, ja, so, und haben sich für sich eine Senioreneinrichtung ausgesucht und gesagt, das soll die Einrichtung sein, in der wir denn irgendwann leben. So, das ist das eine Modell. Das andere Modell ist ja aber, so wie Sie jetzt sich gerade darüber Gedanken machen, ey, es gibt ja doch andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht sein, dass man in einer Senioreneinrichtung dann nachher lebt. Das ist oftmals ja auch, ich sag mal, der letzte Abschnitt sozusagen, ja. Man kann ja vorher auch viele andere Abschnitte noch gehen, sei es in einem Mehrgenerationenhaus oder sei es mit Freunden zusammen eine WG gründen oder man verkauft sein Haus und kauft sich eine barrierearme Wohnung, keine Ahnung, ne? Also da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten und Modelle und ich sag einfach nur, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dann ist jetzt auch der Zeitpunkt, etwas zu verändern.
Wahnsinn, also das ist wirklich interessant. Anja, wenn ich daran denke, wie wir uns kennengelernt haben, das war in einer Seniorenresidenz, in der wir beide während der Flutkatastrophe an der Ahr ehrenamtlich tätig waren. Das hatte Grand Hotel Charakter, da würde ich sofort sagen, ich möchte da jetzt gerne hin. Was sind denn so die Voraussetzungen, ab wann darf ich denn überhaupt in eine Seniorenresidenz?
Ja, ganz genau. Da haben wir uns kennengelernt, Birgit. Und das war schon eine Herausforderung damals. In der Seniorenresidenz darfst du, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, also in der Regel 60 Jahre oder älter, weil alles davor bedeutet das für die Einrichtung eine gewisse Hürde, die man nehmen muss. Zum einen, aber auch, weil du natürlich, je älter du wirst, andere Bedürfnisse hast als junge Menschen, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung meist oder vielleicht auch geistigen Einschränkung in eine Pflegeeinrichtung ziehen. Also dein Bedürfnis ist ein ganz anderes und auch die personelle Ausstattung von den unterschiedlichen Einrichtungen sind ganz anders.
Ja, Anja, du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt nicht nur die Pflege im Alter, das Pflegebedürfnis im Alter. Es gibt auch junge Menschen, die pflegebedürftig sind. Es gibt auch Menschen wie meine Tante Agnes, die nie pflegebedürftig war, aber vielleicht in den letzten Wochen in einem Hospiz gut aufgehoben wäre. Wie ist die Abgrenzung? Worin unterscheidet sich eine Seniorenresidenz von anderen Pflegeeinrichtungen oder eben auch einem Hospiz?
Ja, das ist grundsätzlich immer mal der Zweck, den die Residenz erfüllen soll. Also eine Senioreneinrichtung ist eine Pflegeeinrichtung für Senioren, für ältere Menschen. Und das gibt gesetzliche Grundlagen. Das heißt also, man sollte 60 Jahre oder man muss 60 Jahre und älter sein. Und dann gibt es eben solche Spezialpflegeeinrichtungen wie Hospize oder auch Einrichtungen für behinderte Menschen, junge behinderte Menschen. Die haben andere gesetzliche Grundlagen zur Personalausstattung, zur Ausstattung in der Einrichtung. Also überlegt die jüngere Generation, die alle mit PC, Laptop und so weiter natürlich ausgestattet sind und das oft auch noch bedienen können. Die sind sehr mobil, vielleicht mit Elektrorollstühlen überwiegend am Tag unterwegs. Und solche Einrichtungen müssen einfach von der Ausstattung her ganz anders ausgestattet sein. Das ist mal das eine. Aber auch die personelle Ausstattung in den unterschiedlichsten Einrichtungen ist immer dem Bedarf angepasst. Ja, in einem Hospiz gibt es eine ganz andere Personalausstattung, als wir sie in der stationären Altenpflege haben. Nicht, weil wir nicht so viel Personal einstellen wollen, sondern weil der Gesetzgeber hier bestimmte Voraussetzungen schafft, die dort dann einzuhalten sind.
Und jetzt wird hier ab und zu gesagt, ja, du kannst ja auch ohne einen Pflegebedarf bereits in eine Seniorenresidenz gehen, rechtzeitig umziehen, also von dem Eigenheim in ein, ich sag jetzt mal, Apartment, nämlich vielleicht auch meine Möbel mitnehmen kann und dann sukzessive den Bedarf erhöhen. Herr Kaiser, ist das bei den Insanto Seniorenresidenzen auch möglich? Und ist es, wenn auch, gern gesehen oder nimmt man dann Plätze weg für Menschen, die es doch vielleicht nötiger hätten?
Nein, also wir haben bei uns bei den Insanto Senioreneinrichtungen haben wir Wohnungen. Das heißt, da kann jemand schon relativ früh einfach einziehen. Da ist überhaupt keine, ja, da hat man kein Mindestalter oder Höchstalter oder ähnliches oder Pflegegrad. Rein theoretisch, ne, kann da jeder einziehen. Sinnvoll ist es halt für die Menschen, die sich jetzt halt wirklich gerade Gedanken gemacht haben. Die haben ihr Haus verkauft, nehmen sich dann eine Wohnung und wenn sie dann irgendwann pflegebedürftig werden, nehmen sie sich einen ambulanten Dienst dazu und wenn der Pflegebedarf dann noch etwas stärker wird oder ausgeprägter ist, dann können sie auch bei uns in den stationären Bereich aufgenommen werden und das dann halt ohne Wartezeiten oder dass sie dann auf jeden Fall bevorzugt behandelt werden, wenn es dann um meine Platzvergabe geht.
Was wären jetzt so erste Schritte? Also was wäre jetzt, wenn ich sage, okay, ich möchte das Thema für mich angehen oder eben, ich denke jetzt gerade an meinen noch sehr fitten 80-jährigen Vater. Was wären jetzt erste Schritte, um mich zu informieren? Oder wo informiere ich mich überhaupt?
Tja, es gibt Pflegestützpunkte oder Adressen meistens regionaler Art, wo man Informationen herbekommen kann. Es gibt mir jetzt nicht bekannt, dass es eine übergeordnete Stelle vom Bund oder von den Ländern gibt, wo man sich da eintragen kann. Alles gerade auch das, was vor der stationären Pflege ist. Ne? Also das, was vor der stationären Pflege ist, das ist nicht so vom Bund bekannt.
Ich glaube, das Übliche ist auch, dass man die Senioreneinrichtungen in seiner Heimatstadt kennt. Und da wird ja auch viel drüber gesprochen ab einem gewissen Alter. Ja, man hat dann eben Bekannte, die dort wohnen. Und dann weiß man, Dort ist es besonders schön, da ist das Essen toll, da ist es teuer, hört man dann auch allenthalben. Gibt es auch Menschen, die sich darüber Gedanken machen und sagen, Mensch, wenn ich jetzt im Alter nochmal umziehe, dann ab nach Köln an den Dom, direkt neben das Brauhaus früh, damit ich da dann nachmittags hingehen kann? Oder ich möchte jetzt nochmal nach Hamburg ziehen oder bleiben die Menschen in der Regel in der Nähe?
In der Regel bleiben die in der Nähe, also gerade was bei uns der Bereich antrifft. Wenn, ne, das sind da wieder die unterschiedlichen Lebensformen. Wenn Sie sich jetzt mit 58 Gedanken machen, irgendwie, wo wollen Sie hinziehen, ist es vielleicht nochmal was anderes, als wie wenn jemand, der mit 75, 80 überlegt, wo ziehe ich denn hin halt, ne? Also dann ist es eher das soziale Umfeld spielt da die Rolle, ne? Also dass die Kontakt haben noch zu ihren Kindern, zu den Schwiegereltern, Schwiegertöchtern oder Schwiegersöhnen, ja. Das spielt dann eher die größere Rolle und da kann dann auch mal eine räumliche Veränderung auch stattfinden, also dass man dann von Hamburg nach Köln zieht oder umgedreht, aber nicht aufgrund der Location oder der Gegend, sondern eher wirklich wegen des ja, Netzwerk ist das soziale Netzwerk.
Der Bezugsperson, ne? Ja. Das hört man auch öfter, ne? Das heißt, ich ziehe dann zu den Kindern oder bin in der Nähe der Kinder. Spielt das eine Rolle, dass die Menschen lieber in Seniorenresidenzen sind, die im Grünen sind oder in der Stadt? Also spielt das auch eine Rolle bei den Überlegungen?
Nein, also ich glaube, früher wurden alle Residenzen außerhalb der Stadt gebaut. Jetzt geht man eher dazu hin, dass man eher in den zentralen Punkten Seniorenresidenzen baut, aus mehrerlei Gründen. Also einmal finde ich es völlig legitim, weil man einfach sagt, okay, unsere Senioren können auch mittendrin sein, ne? Also es ist auch mitten im Leben, sage ich mal, so dass sie dann auch die Innenstädte auch noch selber erkunden können oder auch besuchen können oder nutzen können, aber auch oftmals natürlich auch, wenn jetzt Angehörige ihre Angehörigen besuchen wollen halt, ne? Also das heißt, wenn die Schwiegertochter mal morgens oder nachmittags von der Arbeit, also entweder zur Arbeit hinfährt oder von der Arbeit kommt, dann ist man doch mal schneller eben mal rangefahren, um einen Besuch zu machen, als weh, wenn man dann sagt, ach, jetzt muss ich dann nochmal 20 Kilometer rausfahren oder so.
Anja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. In Tourismusorten ist es häufig so, dass Menschen ganz spontan sonntags nachmittags sagen, komm, wir gehen da mal in das Restaurant rein oder wir gehen mal in das Hotel rein. Und dann stehen die in Empfang und sagen, wir wollten uns nur mal umschauen. Das ist gängige Praxis und jeder Hotelier und jeder Restaurantbesitzer kann dir davon was vorsingen. Passiert das bei euch in den Einrichtungen auch, dass Menschen ohne Termin einfach mal so spontan sagen, komm, wir gehen mal rein und gucken uns mal um?
Mirge, das passiert leider bei uns gar nicht, weil dann immer noch die Hürde da ist, denn man geht ja in ein Altenheim und das bedeutet ja auch, man setzt sich entweder selbst mit seinem Alter auseinander oder man hat eine Situation zu Hause und das möchte man ja eigentlich nicht, ne? Alter ist immer noch etwas, also alt werden ist schön, alt sein ist nicht so schön. Das machen leider viel zu wenige Leute, obwohl wir so viele Angebote haben in unseren Einrichtungen. Also wir haben Sommerfeste, wir feiern ja alle jahreszeitlichen Feste und wir haben Tage der offenen Tür, wir bewerben die auch immer über alle möglichen Medien und wir spüren, dass die Resonanz von den Menschen, die einfach mal kommen, um zu schauen, wie ist es da, wie sieht's da aus, wie schmeckt vielleicht das Essen da, das ist einfach nicht so groß, die Resonanz. In der Regel sind es Angehörige, Kinder, Enkelkinder, die an solchen Tagen kommen. Also alle, die uns schon kennen und wissen, dass wir auch ordentlich feiern können in unseren Einrichtungen. Und das ist sehr schade. Und es gibt ja auch immer wieder solche Veranstaltungen, auch am Abend, Informationsveranstaltungen, die auch sehr interessant sind. Wir versuchen das Angebot für die Menschen in der Umgebung unserer Einrichtungen zu öffnen. Und ich glaube, es bedarf eine lange Zeit und einen langen Atem, dass die Angebote angenommen werden.
Wenn du sagst, wir haben Informationsveranstaltungen, das sind dann, also wie man das auch so kennt, von medizinischen Infoveranstaltungen, Umgang mit Arthrose, keine Ahnung, was es ja in jeder Stadt auch von allen möglichen Ärzten, Kliniken geht. Da sowas bietet ihr in Kooperation an und da können dann auch, da geht es auch darum, wirklich die Bewohner der Stadt oder der Umgebung einzuladen und nicht die Bewohner eures Hauses.
Also es sind weniger solche medizinischen Themen, außer das Thema Demenz. Ne? Diesem Thema widmen wir uns ausführlich, aber nicht aus der medizinischen Sicht, sondern eher aus der betreuungs- und pflegerischen Sicht. Und was bedeutet es auch für pflegende Angehörige zu Hause, wenn sie zu Hause jemanden pflegen, der an Demenz erkrankt ist? Es sind in der Regel Veranstaltungen auch zur Vorsorge. Also was bedeutet das, eine Vorsorgevollmacht? Was ist das? Wann sollte ich mich vielleicht mit dem Thema einmal auseinandersetzen? Was bedeutet es, eine Patientenverfügung zu haben? Sind die wichtig fürs Alter oder nicht? Was brauche ich denn vielleicht alles? An was muss ich alles denken, wenn ich mal in die Situation komme, für einen Angehörigen einen Pflegeplatz suchen zu müssen? Denn ihr habt heute schon zu Beginn über die Vorbereitungszeit gesprochen. Es ist ja einiges auch an Hürden zu nehmen, bis man in ein Pflegeheim einziehen kann. Ja, das ist ja auch ein bisschen Formalität, die zu erledigen ist. Und das alles wird angeboten in den Einrichtungen und immer mit dem Wunsch und der Hoffnung, es kommen viele Leute zu uns, um sich zu informieren.
Und das heißt, idealerweise gucke ich mir ja auch genau wie bei einem Hotel oder auch wenn ich eine Wohnung suche, mehrere Wohnungen an, bevor ich mich zu einer entscheide und gehe nicht nur in eine Residenz.
Ja, definitiv. Ne? Also weil das sage ich auch immer wieder. Also das ist eines der wichtigsten Punkte, wenn ich in so ein Haus reinkomme, dass ich für mich auch das Gefühl aufnehme, fühle ich mich hier wohl? Ne? Wie sind die Menschen? Da kann man so viel schon sehen. Wie gehen die Menschen miteinander um? Passt das für mich? Ist das für mich in Ordnung? Man sieht aber auch natürlich, wie sind die Menschen versorgt halt? Ne? Also sind sie rasiert? Wie sehen die Rollstühle aus? Also da kann man so viele Sachen schon aberkennen, wenn man einfach nur mal in das Haus geht und es sich anguckt. Und wenn man dann natürlich auch noch die Leitung zu fassen kriegt und mit der Oma spricht, dann kriegt man schon einen guten Eindruck.
Ein gutes Gefühl dafür. Ja. Bei meiner Tante Agnes war es ja damals so, dass sie gesagt hat, wenn es dann mal soweit ist, dann braucht es ja auch Jahre, bis das dann ein Platz frei wird. Und deswegen hat sie sich so frühzeitig auf diese Liste setzen lassen, damit sie auch eine Chance hat, einen Platz zu bekommen. Wie ist da heute die Situation?
Ja, also das Thema Platzmangel, ich glaube, dass sich das immer weiter jetzt zuspitzen wird. Das hängt aber damit zusammen auch, dass also sowieso ja ein Platzmangel besteht und in den letzten 2 Jahren relativ viele Träger auch in die Insolvenz gegangen sind.
Ja.
Von denen nicht alle ihren Betrieb weiterführen. Einige haben eine Weiterführung hinbekommen, einige halt nicht. Also das heißt, der Platzmangel wird sich aus meiner Sicht weiter zuspitzen. Also so, dass auch eine regional übergreifende Versorgung letztendlich passieren kann. Also das heißt, dass wenn jemand in Hannover einen Platz sucht, kann es sein, dass er dann den in einer anderen Region bekommt halt und geht in Hannover.
Ja. Mein Eindruck ist, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dass viele Menschen doch noch sich sehr, sehr spät zu diesem Schritt entscheiden. Also so auf den letzten Metern, wenn wirklich so gar nichts mehr geht. Ist das eine Empfehlung von Ihnen oder auch ein Wunsch zu sagen, hey, mach das früher, weil, und dann würde mich interessieren, was hat es für Vorteile, wenn Sie den Tipp geben, es früher zu machen?
Also ich würde sagen, unbedingt so früh als möglich, ja, also weil, wie ich auch schon gesagt habe, wir haben eine Menge von Formularen, die wir ausfüllen müssen, ne? Wenn ich mich um einen Pflegeplatz bemühe für meine Mutter oder für meinen Vater, egal, für einen Angehörigen, dann bin ich unter Umständen gar nicht der das am Ende alles unterschreiben darf, was da an Formularen vorliegt. Denn es müssen ja bestimmte Voraussetzungen geschaffen sein. Nur weil ich die Tochter von bin, darf ich nicht Verträge schließen für jemand. Also wir müssen gucken, wie sieht die rechtliche Situation dahinter aus? Gibt es eine Vorsorgevollmacht? Ist vielleicht eine Betreuung schon eingerichtet? Gibt es einen Betreuer? Welche Aufgabenkreise darf dieser Mensch für einen anderen übernehmen? Also welche Entscheidungen darf er treffen? Und das ist eine ganze Menge, was es da abzuklären gilt und eine Menge an Formularen, die man auch der Einrichtung einfach vorlegen muss, damit auch da die rechtlichen Gegebenheiten alle ganz sicher sind und deswegen gerne früh kümmern. Natürlich bekommen wir es immer auch hin, in einer Notsituation ganz schnell jemanden aufzunehmen. Aber es ist für alle Beteiligten und am wichtigsten für den Menschen, den wir dann versorgen sollen, wichtig, wenn es nicht zu Ad-hoc-Situationen kommt, sondern wenn wir das in Ruhe vorbereiten können und alles in Ruhe passiert.
Was ist da für dich ein richtiger Zeitpunkt, eine Zeitspanne? Was würdest du empfehlen?
Also ich sag mal so mindestens 14 Tage, eher 3 Wochen, am günstigsten 4 und länger. Mit 14 Tagen sind wir schon sehr sportlich, denn in der Regel kommt ein Anruf in der Einrichtung an, ich suche einen Platz für. Und dann gibt es so ein paar Fragen, die schon am Telefon gestellt werden, damit man so einordnen kann, welchen Versorgungsbedarf hat derjenige. Man weiß so, wenn man ein Zimmer frei hat in der Einrichtung, welches Zimmer ist denn gerade frei? Man versucht zu erfahren, welche Krankheitsbilder stehen denn dahinter? Passt derjenige vielleicht dahin? Wenn man nur noch auf einem Demenzbereich einen Platz frei hat, kann ich niemanden in der Regel dahinlegen, der kognitiv noch ganz fit ist und der nur eine körperliche Einschränkung hat. Da wird niemand glücklich. Und so viele Dinge, die Beachtung brauchen. Und dann sind 14 Tagen schon eine sportliche Herausforderung für alle.
Und das glaube ich gern. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es noch deutlich länger ist. Aber Herr Kaiser, wie ist das, wenn ich jetzt in eine Pflegeeinrichtung einziehe, dann ist das ja häufig damit verbunden, dass das auch ein finaler Schritt und Abschied von dem Eigenheim ist, von der bisherigen Wohnsituation. Also eine Wohnungsauflösung steht an, ein Ausverkauf der Möbel, weil man ja nicht alles mitnehmen kann. Wie ist das für die Bewohner da im Alter, auch wenn man vielleicht die Kinder nicht vor Ort wohnen hat oder keine Kinder hat, wie bekommt man dort Hilfe und Unterstützung, damit das gut gelingt?
Ja, das ist natürlich, wie Sie es gerade gesagt haben, ne, das ist ein einschneidendes Erlebnis, gar keine Frage, ne? So, aber wenn es zu Hause nicht mehr geht und wenn zu Hause keine Versorgung mehr stattfinden kann, so dass man guten Gewissens sagen kann, ja, okay, hier kann ich jetzt noch die nächsten Monate und Jahre auf jeden Fall leben, dann muss dieser Schritt gegangen werden. Und dann ist es natürlich so, dass, ich sag mal, das, was um die Eingewöhnungsphase so, ich sag mal, so angenehm wie möglich zu machen, dass dann auch noch, ich sag mal, Bilder oder auch so gewisse Sachen, an die man hängt, dann auch mit in das Pflegeheim mitgenommen werden halt, ne? So.
Ja.
Und deswegen ist nochmal dieser Unterschied. Also das ist jetzt vielleicht nochmal in dem Beispiel auch gut, wo man das so ein bisschen herauskristallisieren kann. Treffe ich die Entscheidung jetzt mit 75, 80? Was kann ich denn noch jetzt ins Pflegeheim mitnehmen? Oder was nehme ich noch mit, wenn ich jetzt 60 bin und ziehe um? Weil ich dann nochmal eine ganz andere, in eine ganz andere Wohnform erstmal nochmal reinkomme, die einfach aufs Alter ausgerichtet ist. Weil man hat ja wenige haben sich ja Wohnungen gekauft oder leben in Wohnungen, die jetzt fürs Alter ausgerichtet sind. Ja, das geht bei den Badezimmern los, das geht mit der Erreichbarkeit weiter, die Türbreiten, all diese ganzen Themen, die sind da ja nicht berücksichtigt.
Und dann geht's um die Frage, ziehe ich nochmal um in eine barrierefreie Wohnung?
Genau.
Oder sage ich dann, ich ziehe direkt um in eine barrierefreie Wohnung mit Andockung eben an eine Seniorenresidenz, die dann eben auch im Zweifelsfall deutlich kleiner ist, aber einfach viel mehr Perspektiven hat, ne?
Genau. Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen von einer Einrichtung, die haben barrierearme Wohnungen oder barrierefreie Wohnungen in der Nähe einer Senioreneinrichtung gebaut. Und da sind jetzt Ehepartner noch, ich sag mal so um die 70 oder so eingezogen. Die haben jetzt noch eine gewisse Zeit zusammen gelebt. Jetzt ist einer dann, der ins Pflegeheim gehen muss. Und das ist jetzt halt auch nochmal ein Punkt. Ja, der Mann ist jetzt im Pflegeheim, aber die Frau kann ihn trotzdem besuchen. Die kann zu Fuß sozusagen rüberlaufen und ihn besuchen. So, und kann in der Wohnung jetzt auch selber noch, ich sag mal, ein Stück weit auch alt werden halt, ne? Weil sie einfach noch barrierearm ist.
Ziehen Paare bei Ihnen auch ein? Also gibt es das auch, dass man ein Doppelzimmer, Doppelapartment hat und nachts noch Händchen halten kann?
Also wir haben Zimmer, die anliegend sind oder die auch mit Verbindungstür genutzt werden können. Aber eher wäre es dann jetzt so der Punkt, dass sie dann in eine Wohnung einziehen, die Paare. Und dass dann einer irgendwann, wenn er denn pflegebedürftig ist, der geht dann ins Pflegeheim und der andere kann dann noch in der Wohnung bleiben und dann können die sich aber trotzdem noch sehen, ne? So, weil es ist ja so, dass oftmals sind die Herren der Schöpfung ja pflegebedürftiger als die Damen und die Damen opfern sich ja meistens dann auf. Und am Ende des Tages, wenn man nicht rechtzeitig eine Entscheidung trifft, dann werden beide pflegebedürftig.
Ja, und wie muss ich mir jetzt diesen Tag vorstellen, Anja? Jetzt habe ich also einen Umzug geplant und stehe mit meinem kleinen Transporter, mit meinen Koffern, mit meinen 7 Sachen bei euch vor der Tür. Sind das Momente, in denen die Menschen erstmal traurig und verunsichert sind? Oder ist das mit einer, also man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber gibt es da auch eine Vorfreude, eine positive Aufregung? Und wie helft ihr den Menschen, sich einzufinden und zurechtzufinden?
Das liegt immer daran, Birgit, ob diese Entscheidung, der Wunsch eben, dass Menschen ist, der bei uns einzieht, oder ob es eine Entscheidung ist, die getroffen wurde, ohne dass er eine Mitbestimmungsmöglichkeit hatte, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt schon gar nicht mehr nach Hause gehen kann. Und wenn du dir vorstellst, der Krankenwagen kommt, holt dich ab und du weißt noch nicht mal, wo du hingefahren wirst. Ja. Und du landest dann, egal in welcher Senioreneinrichtung, oder ob du dich frei entschieden hast, weil du sonntags schon ganz oft zum Mittagessen in der Einrichtung warst, weil dir alles so gut gefällt. Du entscheidest dich, in diese Einrichtung einzuziehen, mit deinem Lieblingsmöbelstück, mit den Dingen, die dir noch ganz lieb sind, dann ist es ein Unterschied, auch für die Menschen, die in der Einrichtung sind. Denn wenn du erlebst, dass ein Mensch bei dir einziehen muss, weil er zu Hause nicht mehr kann, dann ist das eine ganz schwierige Situation für alle Beteiligten. Natürlich für den Menschen am schwierigsten, aber auch für die Pflegekräfte, denn du bist sehr hilflos, wenn er nicht mitentscheiden konnte. Du kannst ihm das Leben natürlich versuchen, so angenehm als möglich zu machen, aber nicht frei entschieden zu haben, dass er bei dir einzieht, das ist etwas, was du ihm nie nehmen kannst.
Ja. Anja, und wie ist das denn auch jetzt diese, dass ich es nicht frei entscheiden kann, aber ich höre es ja auch ganz häufig, dass Menschen, die sehr einsam leben, das ist ja ein großes Thema, die Alterseinsamkeit und auch Altersdepressionen, aber dass diese Menschen trotzdem sagen, ich bin lieber einsam in meiner Wohnung und habe keine sozialen Kontakte mehr, als jetzt irgendwo hinzugehen, wo ich mit anderen Menschen kommunizieren muss, zusammen sein muss, mich auf die einstellen muss. So diese Vorstellung von einem WG-Leben, was einem vielleicht mit 18, 19 leichter fällt als eben mit 78. Wie ist da euer Empfinden?
Also ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, dass egal wie schön eine Pflegeeinrichtung ist und egal wie beschwerlich ein Zuhause ist, es ist zu Hause immer am schönsten.
Ja.
Mhm. Ja. Auch wenn ich schon eine ganze Weile mein Badezimmer nicht mehr erreiche, weil es in der ersten Etage ist. Wenn ich nur noch eine schmale Toilette habe, wo ich meinen Rollator vor der Tür stehen lassen muss, mich an der Wand entlang hangle, um auf Toilette zu kommen, auch wenn ich schon x-mal gestürzt bin, weil die Voraussetzungen zu Hause einfach nicht gegeben sind, die für mich geeignet sind. Zu Hause ist es immer am schönsten. Mhm.
Das ist definitiv so. Also zu Hause ist es am schönsten, aber irgendwann ist es halt so, wie lange trägt jeder das noch mit, ne? Also das ist so dieser Punkt, weil es ja auch oftmals dann Kinder gibt oder die dann sagen, ja Mensch, wir müssen ja irgendwas machen. Also ne, da ist es ja auch ein schlechtes Gewissen, denn wenn Kinder nach Hause fahren, also oder dann zu Besuch kommen müssen, weil sie einfach sagen, wir müssen mal gucken, ob Mama jetzt gestürzt ist oder nicht. Und diese Gratwanderung halt, ne? Und deswegen sage ich, bleibe ich bei meinem Statement, je früher sich damit auseinanderzusetzen, desto besser, weil dann kann man noch ein neues Zuhause nochmal ins Leben rufen, als wie wenn Pflege von heute oder in 14 Tagen sozusagen auf dem Schirm kommt und man dann handeln muss. Weil wenn man dann handeln muss, das, was Frau John auch gerade sagt, man gar nicht mehr mitbestimmen konnte und man landet dann in einer Pflegeeinrichtung, das sind immer die schlimmsten Momente, finde ich, die wir denn haben. Mhm.
Herr Kaiser, und Sie sind jetzt, fragst jetzt nochmal als ehemaliger Hotelier, als jemand, der Gäste empfängt und ihnen eine schöne Zeit bereiten möchte. Was machen Sie bei Ensanto, um genau in dieser Phase und in diesen ersten Tagen und Wochen den Menschen dabei zu helfen, sich zurechtzufinden, sich einzuleben, das richtige Maß an Gemeinschaft mit anderen und aber auch Rückzugsmöglichkeiten zu ermöglichen?
Naja, ich glaube, da kann man nicht jetzt sagen, wir tun dies, das oder jenes, sondern ich glaube eher, dass wir
für uns versuchen, eine Haltung den Mitarbeitern mitzugeben, dass wir eher sagen, lieber Mitarbeiter, jeder, der so einen Neueinzug begleitet, sich dann da versuchen reinzuversetzen und dann der Person einfach zu helfen, also dann auch herauszufinden, was sind noch die Bedürfnisse, die der neue Bewohner jetzt dann hat, was sind es vielleicht auch für Wünsche oder sei es auch mit Essen oder mit Musik oder Beschäftigung etc. Also da geht es eher darum, meinen Wunsch an unsere Mitarbeiter, die jeden Tag, sage ich mal, vor Ort sind, versuchen dann unseren Bewohnern das so angenehm wie möglich zu gestalten.
Und das ist ja möglicherweise auch eine Generation, die noch so geprägt ist von dem Gedanken, ich möchte niemand zur Last fallen und ich möchte auch gar nicht viel Aufhebens um mich machen. Und Sie sagen jetzt, ja doch, wir möchten genau das wissen, weil wir möchten euch gerne oder Ihnen gerne die Wünsche auch ablesen und es Ihnen so machen, dass es zu ihrem Rhythmus passt. Ist das, also kommt es wirklich auf das menschliche Feingefühl an und auf das Zwischenmenschliche, ne?
Genau.
Gibt es denn jetzt, und das kann ich absolut verstehen, dass es wirklich auf die Menschen ankommt, die sich dort begegnen. Wie ist denn so die Situation von den Bewohnern, die dort sind? Ich weiß nicht, wie oft jetzt neue in eine Einrichtung kommen, wie oft das passiert, so im Schnitt. Aber wie gehen die bestehenden Bewohner mit den neuen Bewohnern um? Wie ist das, Anja?
Das ist ganz unterschiedlich, Birgit, denn auch, wie man das sonst so in seinem Leben kennt, es menschelt überall. Und wir gucken immer, wenn es möglich ist, dass wenn jemand bei uns neu einzieht, dass das im Laufe des Vormittags geschieht, damit man an diesem Tag eben noch möglichst lange Zeit hat, den Prozess vom ersten Tag zu begleiten. Ja, wenn ich früh einziehe, dann habe ich über Tag ganz viel Zeit, verschiedene Dinge schon kennenzulernen. Am Abend geht es dann ziemlich schnell auch irgendwann ins Bett und der Tag war nicht so greifbar.
Ja.
Und dadurch, dass wir ja in jeder Einrichtung, wir haben Restaurants in unseren Einrichtungen, wo die Menschen essen können. Wir haben Aufenthaltsbereiche auf jeder Etage, wo man essen kann. Man kann entscheiden, möchte ich in einer Gemeinschaft essen oder möchte ich vielleicht eher mal für mich in meinem Zimmer essen. Denn wenn jemand zu uns einzieht, dann zieht er in sein Zimmer ein. Das ist sein neues Zuhause, wie zu Hause seine Wohnung. Und er darf frei mitentscheiden. Und wir versuchen ihm die Angebote, die wir haben, alle zu präsentieren, auch schmackhaft zu machen. Denn wir sind eine Gemeinschaft und natürlich möchten wir die Gemeinschaft fördern. Aber es entscheidet jeder selbst. Und die Entscheidung kann sowohl verbal getroffen werden als auch nonverbal. Denn wir haben ja auch Menschen, die können nicht mehr mit uns sprechen, ja, demenziell erkrankt vielleicht irgendwann. Und so, dass wir auf ganz viele Dinge achten, ja. Wie bewegt sich jemand, wie ist seine Mimik, wie ist seine Gestik, und daraus versuchen abzuleiten, gefällt ihm diese Situation, in der er gerade ist, oder gefällt es ihm nicht. Und aus diesen ganzen Situationen versuchen wir in einem großen Zeitraum über 8 Wochen einmal einzuschätzen, was gefällt diesem Mensch von unseren Angeboten, was möchte er, was wir vielleicht noch nicht im Angebot haben, um ihm so ein Leben anzubieten, das wirklich lebenswert ist und wo er auch noch viel Spaß und Freude haben kann.
Ja, Anja, nochmal zu diesem Eingewöhnungsprogramm und dazu herauszufinden, was die Person mag. Ich denke da so an den Robinson-Club. Da hatte ich früher mal Bedenken, Urlaub zu machen, weil ich dachte, boah, da hast du von morgens bis abends Animation, das will ich gar nicht. Und dann habe ich das erste Mal bei Robinson Urlaub gemacht und gemerkt, wenn ich da den ganzen Tag auf meiner Liege legen will, dann kann ich das. Dann kommt da auch keiner und zwingt mich zur Aquagymnastik. Ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, dass die Angebote, die ihr macht, freiwillig sind und dass ich auch sagen kann, lasst mich bitte heute in Ruhe.
Naja, Birgit, wenn jemand bei uns einzieht, gibt er nicht seine Selbstbestimmung auf, ja? Der darf bei uns wohnen und darf selbstbestimmt weiterleben. Und er darf an allem teilnehmen, was wir anbieten, aber er muss es nicht.
Ja.
Und wo wir schon drauf gucken, wir sind eine Gemeinschaft und natürlich möchten wir diese Gemeinschaft fördern, dass wir schon versuchen, auch jemand, der vielleicht sagt, nee, will ich nicht, oder sozusagen, Mensch, schau es dir doch einmal an. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja wieder gehen, oder wir bringen wir duzen die Leute nicht, ne? Ich spreche jetzt gerade so irgendwie zu dir, wir bringen dich wieder auf dein Zimmer.
Ja.
Und also alles kann, nichts muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Menschen bei uns leben selbstbestimmt, und das ist uns das Allerwichtigste.
Und wenn du sagst, selbstbestimmt, muss ich jetzt direkt auch mal nachfragen, wie ist das denn mit den Angehörigen? Überlassen die euch das auch oder gibt es so Helikopterkinder, die sich wie die Helikoptereltern jetzt auch um ihre Eltern so sorgen und eingreifen?
Da gibt es ja von bis, ne? Also da gibt es nicht so schöne Erlebnisse wie das, die Eltern zur Kurzzeitpflege abgegeben wurden und nach der Kurzzeitpflege nicht mehr abgeholt worden sind. So, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich jemals für mich so erleben musste, als wir angerufen haben, sagen, wollen Sie nicht Ihre Mutter wieder abholen? Und sagt, nee, die bleibt jetzt bei Ihnen. Und das ist so das Schlimmste. Und die andere Situation ist natürlich auch die, dass oftmals ein schlechtes Gewissen dabei ist, weil man sich nicht so um seine Eltern oder seine Mutter, seinen Vater, wie auch immer, kümmern kann, wie man das vielleicht jetzt gerne machen würde, aufgrund des Jobs, der Entfernung, der eigenen Familienverpflichtung oder ähnliches. Und dann ist da natürlich so ein schlechtes Gewissen dahinter, dass dann sehr aufgepasst wird, dass vielleicht ein Überangebot stattfindet. Also dass dann im Robinson Club, wie dieses Beispiel gerade genannt haben, nicht gesagt, wenn ich nicht will, dann muss ich nicht, sondern dass gesagt wird, doch, die Mama will schon. Ne? So. Und da ist manchmal schon ein Spagat für die Leute vor Ort zu machen.
Das ist aber dann auch die Aufgabe ihres Personals, genau mit diesem Fingerspitzengefühl dann die Bedürfnisse der Bewohner und eben nicht der betreuenden Kinder.
Das ist die größte Herausforderung, Birgit. Das ist die größte Herausforderung, Wahnsinn. Denn wir stärken natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und sagen, also der Bewohner entscheidet am Ende immer noch und nicht die Angehörigen über das, was er essen will oder Veranstaltungen, an denen er teilnehmen will oder nicht. Und es gibt auch Bewohner, die sind heilfroh, dass sie bei uns einziehen durften und nicht mehr zu Hause von Schwiegertochter oder Schwiegersohn versorgt werden. Also das hat man so alles durchweg. Und aber wir haben natürlich auch total tolle Angehörige bei uns in den Einrichtungen. Also wie überall, ne? Wie mit den Nachbarn.
Genau. Ich muss auch gerade an eine Geschichte denken. Ich hatte hier bei uns in der Caritas einmal vorgeschlagen, ein Adventsbasteln zu machen. Und das ist auch so Zielgruppe, sage ich mal, Ü80. Und habe ich gedacht, Mensch, ist doch nett. Und dann machen wir da gemeinsame Adventskränze, Adventsgestecke. Dann haben wir das so als, das ist so der Seniorennachmittag, der einmal im Monat stattfindet. Ne? Haben wir das bei uns im Pfarrheim angeboten. Und die Resonanz, die war niederschmetternd gering. Und ich habe mich natürlich total gewundert und gefragt, woran das liegt. Und dann habe ich die Antwort herausbekommen. Und die war so logisch. Ich musste wirklich laut lachen. Das ist eine Generation von Frauen, die jetzt irgendwie knapp 50, 60 Jahre lang Adventsgestecke gebastelt hat. Mit den Kindern, mit den Enkelkindern, in Schulen, also überall waren die mit Basteln beschäftigt. Die sagen, ich bin jetzt in einem Alter, ich möchte das gar nicht mehr machen. Ich kaufe es mir gerne beim Floristen, aber lass mich mit dem Basteln in Ruhe. Und das war wirklich ein Aha-Erlebnis, ne?
Genau so ist das. Das erleben wir auch in den Einrichtungen. Also, und dann ist es ja so, wenn du frisch eine Einrichtung eröffnest, dann überlegst du, welche Angebote kannst du machen. Du hast noch keine Bewohner und du weißt nicht, was mögen die Menschen. Und das verändert sich ja, weil wir bieten ja nicht an, was wir gut können oder was unsere Mitarbeiter gut können oder gerne basteln oder machen, sondern wir versuchen das Angebot ja an den Menschen auszurichten, die bei uns leben. Und wenn es Menschen gibt, die gerne Adventskränze basteln, dann bieten wir das an. Wenn es aber keinen gibt, der das möchte, dann bieten wir es nicht an. Ja, es ist keine Beschäftigungstherapie für unsere Mitarbeiter, sondern der Bewohner bestimmt, was ihm gefällt und was im Angebot ist.
Okay, das hört sich gut an. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus in einer Seniorenresidenz bei Encanto?
Naja, und wir haben in den Einrichtungen ja auch ein Dreischichtsystem. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten schon mal in 3 Schichten. Das heißt also, du kannst rund um die Uhr aufstehen, zu Bett gehen, wann immer du möchtest.
Ach gut.
Das ist schon mal gut. Die üblichen Mahlzeitenzeiten, wie man sie aus dem Hotel oder von zu Hause kennt, gibt's bei uns natürlich auch. Wir haben eine Zeit, da ist ein Frühstücksangebot, wir haben eine Zeit, da ist ein Mittagessensangebot, Kaffeeangebot, Abendessen, zwischen Frühstück und Mittagessen gibt es eine Zwischenmahlzeit. Aber im Prinzip, wenn du das alles noch selbstbestimmt machen kannst, wenn du wenn du entscheiden kannst, wann du aufstehen möchtest, dann sagst du, ich möchte gerne um diese Zeit aufstehen. Du entscheidest, ob du in deinem Morgenmantel in deinem Zimmer frühstückst oder ob du das Frühstück in der Gemeinschaft einnehmen möchtest. Und so bestimmst du deinen Tageslauf. Und schwierig wird's dann, wenn du sagst, ich möchte aber immer gerne um 16 Uhr erstmal Mittagessen haben und das noch frisch gekocht und heiß. Dann kommen wir an eine Grenze. Aber du kommst Mittagessen um 16 Uhr, aber nicht frisch gekocht und heiß, sondern frisch für dich gewärmt. Mhm. Aber ansonsten bestimmt jeder so für sich seinen Tag. Da, wo unsere Bewohner das nicht mehr sagen können, da versuchen wir die Dinge über die Angehörigen herauszubekommen. Mhm. Weil Pflege passiert 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Und die meisten Menschen haben diesen ganz normalen Tagesrhythmus, den wir auch so kennen. Deswegen müssen wir uns eigentlich ganz, ganz selten auf besondere Situationen einstellen. Was schon mal passiert ist, so demenziell erkrankte Menschen, die so eine Tag-Nacht-Umkehr haben, das heißt, die schlafen am Tag viel und sind nachts ganz aktiv. Da muss man natürlich gucken, dass diese Menschen auch dann ausreichend essen und trinken, wenn die am Tag schlafen, ja. Wo unsere Hauptmahlzeiten zur Verfügung stehen, dass die nachts essen können. Und da eine tolle Geschichte erlebt. Ich hatte eine ältere Dame in einer Einrichtung und die hat nachts tatsächlich, ist die gewandert und ist ganz viel gelaufen und am Tag hat die geschlafen und die mochte überhaupt kein warmes Essen. Wir haben alles probiert. Wir haben Süßspeisen gekocht und deftiges Essen. Es hat nichts genutzt. Aber nachts, die hat sich nur von Brötchen, Marmelade ernährt und von Kakao. Ja. Und immer nachts hat man ihr an ihren Platz, den hat sie immer gefunden im Wohnbereich, an einem Tisch, hat man ihr belegte Brötchen hingestellt mit Marmelade und Butter und Kakao. Und wenn sie nachts dann aufgestanden ist, ist sie zu ihrem Tisch gelaufen und hat das gegessen. Und wenn die Nachtwache dann wieder da vorbeikam, hat sie ihr ein neues Brötchen hingestellt. Und so hat die alte Dame über Nacht 4 bis 5 Brötchen gegessen. Und dann konnte die am Tag gut schlafen. Die war gut ernährt und alle waren happy. Also man hat nicht versucht zu gucken, dass die in der Nacht schläft und am Tag wach ist, damit sie isst, sondern man hat das einfach so gelassen und hat versucht, dann sich ihrem Rhythmus anzupassen. Und das war einfach toll. Und wenn man Mitarbeiter hatte, die das erkennen, dann hat man echt gewonnen.
Ja, und das ist so eine, also was du da jetzt ansprichst, also du hast jetzt von einer Demenzerkrankung gesprochen, aber wenn ich jetzt wieder an meinen Vater denke, der macht keine Urlaube mehr im Hotel, weil er sagt, ich habe nachts Schlafstörungen, wie übrigens jeder zweite Deutsche, und ich möchte nachts aufstehen, ich möchte dann mich irgendwo an den Küchentisch setzen, eine Zeitung lesen, ich möchte vielleicht was essen, was trinken können und dann gehe ich wieder ins Bett. Das ist ja einfach auch der Alltag. Warum soll das anders sein? Ich bin ja nicht in der Jugendherberge, wo um 10 Uhr Nacht Wache ist und dann wird das Licht ausgemacht und bis zum nächsten Morgen darf ich nicht mehr rausgehen, ne?
Genau so ist das. Wir haben ja auch in jeder Einrichtung ist der Nachtdienst da. Es gibt in unseren Wohnbereichsküchen immer etwas zu essen. Also man kann rund um die Uhr essen. Man kann sich im ganzen Gebäude aufhalten. Man kann rein und raus gehen. Also das ist seine Wohnung. Zu Hause schließt auch niemand die Tür ab und sagt, ja, nach 10 Uhr kommst du hier nicht mehr raus.
Ja.
Sondern also das geht genauso weiter, nur an einem anderen Ort. Mit einem großen Angebot, aus dem ich auswählen kann.
Mhm. Herr Kaiser, jetzt haben Sie ja mit der Frau John eine Mitarbeiterin, die sich um das Thema Qualitätsmanagement kümmert. Also da war ich jetzt baff. Das hätte ich jetzt noch, in einer Maschinenfabrik oder bei Ford am Band erwartet. Vielleicht erstmal die Frage an Sie. Was sind die Beweggründe und wofür ist ein Qualitätsmanagement in Seniorenresidenzen notwendig, wichtig und was macht die Frau John eigentlich den ganzen Tag?
Naja, okay, was sie den ganzen Tag macht. Also es ist ja so, wir haben einmal natürlich formelle Voraussetzungen, die wir auch erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen ein gewisses Qualitätshandbuch bei uns in unseren Einrichtungen haben, das immer State of the Art ist. Das heißt, dass wir uns auch kontinuierlich weiterentwickeln nach dem sogenannten PDCA-Zyklus. Das heißt, ne, Plan, Do, Check, Act, diese Sachen, dass wir an unseren Prozessen kontinuierlich arbeiten.
Ich frage da mal gerade rein, wo Sie jetzt sagen, Qualitätshandbuch und auch nochmal Act hinten dran. Das heißt, es geht nicht nur immer um Checklisten machen und ja, was man immer so sagt, der Bürokratie-Alltags. Und es geht darum, dass diese Checklisten auch dazu führen, dass man daraus Änderungen, Handlungsempfehlungen ableitet. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ne?
Das ist genau, das ist der ausschlaggebende Punkt, denn wir zum einen natürlich mit unserem Versorgungsvertrag abgeschlossen haben, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und dass diese Formulare oder auch die Prozesse, die wir bei uns in unserem, also viel wichtiger die Prozesse, die wir bei uns im Haus haben, eigentlich immer wieder auf dem Prüfstand stehen und wo gesagt wird, okay, wie können wir denn das Leben der Bewohner bei uns noch weiter, ich sag mal, so angenehm wie möglich gestalten? Und wir gehen aber noch ein Stück weiter, weil ich sage, okay, wir haben ja ein Haus. So, und da haben wir auch hauswirtschaftliche Prozesse bei uns. Das heißt, wir haben einmal die Küche, wir haben die Reinigung, wir haben den Haustechniker. Und diese Prozesse, die müssen ja auch mit den Pflegeprozessen abgeglichen werden. Und dafür habe ich dann zum Glück Frau John gewinnen können, die Insanto damit mit begleitet, um die Schnittstelle letztendlich auch für, oder der Knotenpunkt letztendlich für alle Bereiche zu sein. Weil es bringt ja nichts, wenn wir in einem Bereich die Prozesse ganz straff oder ganz gut organisiert haben und im anderen Bereich stellen wir einfach fest, ups, da haben wir halt noch Handlungsfelder. Und so, dass wir dann in einem Haus für unseren Bewohnern eine ausgeglichene Dienstleistung zur Verfügung stellen können.
Ich habe jetzt einen ganz anderen Respekt vor meiner Nachbarin. Anja, dann bist du quasi sowas wie eine Netzwerktechnikerin.
Also bei mir laufen die Prozesse zusammen und das Wichtige ist, und das wird ganz oft vergessen, diese unterstützenden Prozesse, sage ich mal, wie dass die Wäsche bei dem Bewohner wieder im Schrank landet, sauber, und zwar seine und nicht die von der Nachbarin. Ja. Dass das Essen mittags schmeckt, dass wir frisch kochen, dass der Bewohner auch die Mahlzeiten zu den Zeiten bekommt, wo wir sie versprochen haben, dass das Zimmer sauber ist, dass die persönlichen Dinge, die im Zimmer stehen, mit Sorgfalt eben abgestaubt werden. Diese Prozesse sind so wichtig für eine Pflegeeinrichtung und tragen in einem erheblichen Maße für die Zufriedenheit der Menschen bei, die bei uns wohnen. Denn ich sage dir eins, Birgit, wenn das Essen in einer Pflegeeinrichtung nicht schmeckt, dann kannst du pflegen, wie du willst, dann ist einfach der Tag schlecht.
Ja. Anja, und das war früher schon an der Adria so. Da kann die Sonne scheinen, es kann das schönste Strandprogramm geben. Du kommst nach Haus und es geht darum, wie war das Essen im Speisesaal.
So ist das. Auch bei uns.
Genau. Ja,
das ist nicht doch schön. Sagt man, dass Essen zu den drei schönsten Dingen auf der Welt gehört, ne?
Und ja, Liebe so geht das durch den Magen.
Genau.
Und
genau.
Essen ist der Sex des Alters. Müssen wir das rausschneiden?
Nein,
das kann man nicht stehen lassen, dass Essen der Sex des Alters ist.
Ja, weil das ist also der Speiseplan, bis der Speiseplan steht. Und wenn der Speiseplan dann rauskommt für die nächste Woche, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der hängt ja bei uns auch überall aus. Denn das ist auch immer eine Freude, wenn man sieht, da kommt das Lieblingsgericht am Mittwoch auf den Tisch und am Sonntag gibt's einen Braten. Den hat man zu Hause auch immer gekocht. Denn auch hier haben die Menschen, die bei uns wohnen, ja ein Mitbestimmungsrecht. Also wir haben immer so, wir nennen das Kochlöffelrunden, so einmal im Monat, an denen meistens der Heimerat teilnimmt und wo dann auch drüber gesprochen wird, was wünscht ihr euch denn auf dem Speiseplan? Oder wenn jemand Geburtstag hat, einen Geburtstagswunsch essen. Also man hat so viele Mitbestimmungsmöglichkeiten, wenn man die nutzen möchte. Mhm. Und ja, das ist einfach schön. Und deswegen, es müssen alle Räder ineinander drehen, dass am Ende etwas Gutes dabei rauskommt. Und die laufen so bei mir zusammen und dafür brenne ich. Und ja, freue mich, dass ich den Job so machen darf, ja.
Wie schön. Hast du denn auch, bist du auch in WhatsApp-Gruppen mit Helikopterkindern, die dann sagen, meine Mama braucht bitte mittags mehr Dinkelkekse und nicht diesen Süßkram?
WhatsApp-Gruppen versuchen wir zu vermeiden, weil das ist jetzt nicht das Medium, mit dem wir kommunizieren, aber unsere Einrichtungen sind natürlich per E-Mail erreichbar. Und wir pflegen so eine Kultur der offenen Tür. Und wenn die Angehörigen etwas wünschen, dann schlagen die in der Regel bei der Pflegedienstleitung in der Einrichtung auf oder bei der Einrichtungsleitung, bringen da ihre Wünsche vor. Und natürlich muss man immer gucken, es ist so ein Drahtseilakt, wir haben schon drüber gesprochen, zwischen Wunsch des Angehörigen und Wunsch des Bewohners liegen manchmal Welten. Und im Ernstfall sagen wir, der Bewohner geht hier vor und nicht der Angehörige. Das ist nicht immer einfach, aber solange unser Chef sozusagen hier auch hinter uns steht, bin ich froh, dass wir das so vertreten dürfen. Denn es geht um das Wohlbefinden der Leute, die bei uns wohnen. Nicht um das Wohlbefinden des Angehörigen, der dann wieder nach Hause geht.
Definitiv.
Wo wir jetzt gerade schon über moderne Kommunikationswege gesprochen haben und du nochmal die offene Tür und das Gespräch auch nochmal forciert hast, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, vor dem Menschen jetzt in Talkshows unterrichtet werden oder auch erste Erlebnisse haben. Die Pflege durch Robotik, durch KI. Mit Sicherheit ist KI ja für euch eine große Unterstützung in vielen Nebenbereichen, neben Schauplätzen, also der Berichtswesen etc. Aber wie sieht das konkret aus? Gibt es denn auch schon diese kleinen Roboter, die man im Ausland überwiegend schon mal in den Gastronomiebetrieben sieht, die Tabletts abfahren, die mit so ganz süßen kleinen Kulleraugen daherkommen und die Pflegekräfte unterstützen? Sind die bei euch auch im Einsatz?
Nein, also bei uns sind die noch nicht im Einsatz. Und ich denke, also wir warten da einfach jetzt auch erstmal ein Stück weit ab, weil KI und Robotik, ne, sind ja auch zwei verschiedene Sachen halt, ne? Und ich sag mal, KI im Bereich zum Beispiel Gedächtnistraining ist das, glaube ich, eine fantastische Ergänzung und Unterstützung. Aber eine KI, um ich sag mal, eine Pflegedokumentation zu schreiben, da sind wir noch entfernt und da kommt es ja auch nochmal so ein bisschen auch auf das Thema Datenschutz an, ne? Das muss man ja im Gesundheitswesen leider oder auch zum Glück, je nachdem, aus welcher Brille man da gerade durchschaut, darf man die Brille natürlich nicht absetzen halt. Weil das ist ja nun mal so, wenn man irgendwelche Sachen oder irgendwelche Texte bei ChatGPT hochlädt, dann sind die halt da und dann kann die sich jeder abrufen halt.
Jetzt muss man sagen, mein Vater hat ja mehr Apps auf dem Handy als ich. Der fände das wahrscheinlich total klasse, wenn der jetzt auf einer App sehen könnte, was ist heute los, was ist nächste Woche für ein Programm, was gibt es für Sport, Freizeitaktivitäten oder auch den Essensplan sich dort angucken.
Also würde. Diese Überlegung, ja. Also auf einer App oder nicht, also wir haben jetzt wir bauen ja die Pflegeeinrichtung auch selber, wir konzipieren sie ja auch selbst und da sind wir ja auch insofern immer mit den Entwicklern im Austausch und da geht es jetzt so in die Richtung, dass wir in unseren Einrichtungen gerade da überlegen, wie können wir den für die Zukunft uns aufstellen im Sinne von LAN-Kabels in die Einrichtung. Ne? Also wir sind mit unseren Entwicklern ja ständig im Austausch, wo wir sagen, okay, wie können wir unsere Einrichtung zukunftssicher aufstellen? Also dass sie dann in 30 Jahren auch noch eine effiziente Pflegeeinrichtung sein kann. Und da ist es so, dass wir entweder jetzt über LAN-Kabel nachdenken in den jeweiligen Zimmern, wo dann nachher ein Multi- oder ein Smart-TV drin sein kann, wo mit der Arzt vielleicht auch eine kleine Visite abhalten kann oder aber auch so eine starke WLAN-Abdeckung, dass dieser Smart-TV halt auch in den in dem Zimmer mit genutzt werden kann halt.
Ja,
solche Überlegungen haben wir und die werden auch in zeitnah bestimmt an der einen oder anderen Stelle platziert. Es muss halt immer nur natürlich das Thema Sicherheit ist halt ein großes Thema. Also nicht nur Datenschutz, sondern auch jedes WLAN-Gerät, was sie natürlich haben, birgt auch eine potenzielle Angriffsfläche für jemanden von draußen halt reinzukommen.
Ja,
da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt auch erlebt haben, dass mal eine Sozialbehörde innerhalb, also 9 Monate lang handlungsunfähig war, die keine Gelder auszahlen konnten oder sonst irgendwie was. Und wenn das uns als Unternehmen passieren würde, dann wären wir mal eben platt.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon auch alles verrückt, was man da noch berücksichtigen muss und über was man sich auch alles Gedanken machen muss. Und das ist ja umso schöner, dass sie nicht nur Betreiber sind, sondern auch die Häuser selber im Besitz haben und planen und das eben alles bedenken können. Es gibt, glaube ich, jetzt alleine schon die Situation, dass wir sehen, wir könnten noch eine weitere Stunde sprechen und haben noch ganz viele Fragen. Was uns aber ganz wichtig ist, ist, dass die Fragen nicht nur von mir als Moderatorin kommen, sondern wir möchten Sie einladen, uns die Fragen zu stellen auf den Social-Media-Kanälen, per E-Mail. Sie sehen die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Aber was immer Sie wissen möchten zu Leben und Arbeiten bei Insanto, das nehmen wir gerne mit in die nächsten Folgen mit rein. weil jeder Moment Leben ist. Das ist der Name des Podcasts. Und mit dem kommen wir jetzt nach einer guten Stunde zum Abschluss. Liebe Anja, ich möchte dich bitten, gibt es noch vielleicht noch ein kleines Statement zu geben, von dem du sagst, das ist dir zum Thema Lebensqualität, Wohlbefinden in einer Seniorenresidenz ein Anliegen.
Ja, du hast genannt, weil jeder Moment Leben ist. Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit Ihrem Leben im Alter, wie Sie das für sich wollen oder für Ihre Angehörigen. Und Birgit, das ist der beste Tipp, den man mitgeben kann. Sich früh kümmern, um selbstbestimmt zu entscheiden, wie und wo man im Alter leben möchte.
Und Herr Kaiser, jetzt frage ich Sie zum Abschluss. Wo leben Sie im Alter? Was ist Ihr Plan?
Ja, mein Plan. Also es dauert hoffentlich noch ein bisschen. Also ich mache mir noch keine Gedanken darüber, wo ich leben werde. Ich weiß, dass ich irgendwo da leben werde, wo es auch warm ist, am Wasser. Und der Rest wird sich ergeben. Also, aber okay. Ich glaube, so in 5 bis 10 Jahren werde ich mir darüber Gedanken machen. Und wenn es schon vorher eintritt, dann kann ich es eh nicht mehr ändern. Also dann passiert was, was passieren muss.
Anja, und ansonsten müssen wir dem Herrn Kaiser anbieten, dass er in unsere Nähe zieht, wo es warm ist und am Wasser. Da kann Ostfriesland entgegen aller Klischees mithalten.
So machen wir das.
Liebe Hörer, Sie sehen einen Kopf. Sie können das Kopfschütteln von Herrn Kaiser nicht hören. Wir freuen uns darauf, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis sehr dann. Gerne. Vielen Dank, lieber Herr Kaiser. Vielen Dank, liebe Anja.
Okay. Danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Podcast, weil jeder Moment Leben ist. Arbeiten und Leben bei Insanto Seniorenresidenzen. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und deiner Familie.